Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Immer mehr Menschen werden durch die Gewalt im Nahen Osten getötet. Nach palästinensischen Angaben gibt es im Gazastreifen bereits mehr als 100 Todesopfer, unter ihnen viele Zivilisten. Die israelische Armee bombardierte dort erneut zahlreiche Ziele. Vom Gazastreifen wurden aber auch wieder viele Raketen auf Israel abgefeuert. Aus Sorge vor einer weiteren Eskalation wurden die internationalen Vermittlungsbemühungen verstärkt. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ist in die Region gereist. Bundesaußenminister Westerwelle traf am Abend in Israel ein.
Gewaltige Explosionen erschütterten auch heute Gaza. Mit Angriffen aus der Luft und durch die Marine versuchte die israelische Armee, Waffenlager und Kommunikationszentralen der Hamas zu zerstören. Augenzeugen berichten auch von gezielten Tötungen hochrangiger Hamas-Mitglieder. Deren Häuser oder Autos seien mit Raketen direkt beschossen worden. Die Opferzahlen in Gaza sind noch einmal massiv gestiegen. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Medikamente und medizinisches Material werden knapp. In Kairo, wo Unterhändler von Hamas und Israel um eine Waffenruhe ringen, gibt sich die Hamas unerbittlich. Ihr Chef Khaled Mashal nennt seine Forderungen für eine mögliche Waffenruhe. Ein sofortiger Stopp der israelischen Angriffe, das Ende der Seeblockade und die Öffnung der Grenzen nach Ägypten und Israel. Für Israel, dessen Truppen sich rund um den Gazastreifen weiter sammeln, scheinen dies noch unannehmbare Forderungen. Israel nennt dagegen das sofortige Ende des Raketenbeschusses durch die Hamas und deren Entwaffnung als Vorbedingung für jede Waffenruhe. In Jerusalem traf sich heute der Sondergesandte des Nahostquartetts Tony Blair mit Israels Präsidenten Peres. Ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Tagen eine tragfähige Waffenruhe erreichen, sodass die Bedrohung durch die Raketen der Hamas und umgekehrt das Leiden der Menschen von Gaza ein Ende finden. Peres forderte ein Ende des Raketenbeschusses durch die Hamas und stellte klar, dass Israel den Status des Gazastreifens trotz der Kämpfe nicht antasten wolle. Morgen wird der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon in Israel erwartet.
Zur aktuellen Lage im Konflikt jetzt unser Korrespondent Richard Schneider, live aus der israelischen Stadt Ashdod.
Genau jetzt, in dieser Stunde, beginnt das Treffen zwischen Israels Premier Netanyahu und den wichtigsten Ministern seines Kabinetts. Man berät über die Vorschläge zum Waffenstillstandsabkommen, die aus Kairo hier angekommen sind. Israel hat im Moment einen großen Vorteil. Die Forderungen der Hamas sind so überzogen aus israelischer Sicht, dass sie unannehmbar sind. Denn letztendlich verlangen sie, dass sie die komplette Bewegungsfreiheit haben und Aktionsfreiheit. Das sieht selbst Ägyptens Präsident Mursi, selber ein Muslimbruder. Und er ist derjenige, der massiven Druck auf die Hamas ausübt, damit ein Waffenstillstandsabkommen zustande kommt. Wenn nicht, dann droht nach wie vor der Einmarsch der Israelis, sagt Israel. Ob das Tatsache ist oder nur weiter ein Druck im diplomatischen Spiel, das bleibt offen. Und damit gebe ich zurück zu Marc Bartow nach Hamburg.
Weitere Hintergrundinformationen zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. In einem Interview beleuchten wir die Strukturen und Ziele der Hamas sowie ihre Rolle in der arabischen Welt. Ein anderer Spannungsherd im Nahen Osten sorgt für Diskussionen in Berlin. Denn im Zusammenhang mit dem Konflikt an der syrisch-türkischen Grenze steht die Bundeswehr offenbar vor ihrem nächsten Auslandseinsatz. Es wird damit gerechnet, dass die Türkei ihre NATO-Partner schon in den nächsten Tagen um Luftabwehrraketen vom Typ Patriot bittet. Ein System, über das auch die Bundeswehr verfügt. Umstritten ist jetzt unter anderem, in welcher Form der Bundestag an der Entscheidung beteiligt werden soll.
Übungsschießen einer deutschen Patriot-Batterie. Ob Flugzeug oder gegnerische Rakete, die modernste Variante des Flugabwehrsystems kann beides abschießen. In der NATO haben nur die USA, die Niederlande und Deutschland solche Patriots. Die Türkei will sie nun offenbar zum Schutz vor Luftangriffen oder Raketenbeschuss aus Syrien bei der NATO anfordern. Offiziell ist das noch nicht, doch der deutsche Verteidigungsminister verspricht eine wohlwollende Prüfung.
Es geht um eine vorsorgliche und defensive Maßnahme auf dem NATO-Gebiet und ausschließlich nur auf dem NATO-Gebiet.
Die Türkei erwägt nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios auch, AVEX Aufklärungsflugzeuge anzufordern. Zum Schutz der Grenze wären die aber militärisch nicht erforderlich. Und für eine Beteiligung bräuchte Deutschland ohnehin ein Bundestagsmandat. Das kann sich der Verteidigungsminister auch für den Patriot-Einsatz grundsätzlich vorstellen und liegt damit auf einer Linie mit FDP, Grünen und SPD.
Wir sehen auf der einen Seite Bündnisverpflichtungen, wir sehen auf der anderen Seite die Gefahr, dass Deutschland in einen Bürgerkrieg hineinschlittert. Das muss sorgfältig abgewogen werden.
Das hat die Linkspartei schon getan. Sie lehnt einen Patriot-Einsatz kategorisch ab.
Wenn wir uns dort stationieren und die einsetzen müssen, sind wir plötzlich in einem Krieg mit Syrien. Ich meine, was soll das? Will Deutschland, will die Bundeswehr auf der ganzen Welt bei jenem Krieg beteiligt sein?
Noch im Dezember könnte der Bundestag über die Patriot-Entsendung befinden.
Für eine Entsendung von Patriot-Raketen zeichnet sich schon jetzt eine Mehrheit im Parlament ab. Doch sollte zur türkischen Anfrage auch ein AWACS-Einsatz gehören, dürfte es weit schwieriger sein. Denn die Aufklärungsflugzeuge sind in der Lage, auch effektiv eine Flugverbotszone zu kontrollieren. Und da sehen viele Abgeordnete das Risiko, in den syrischen Bürgerkrieg hineingezogen zu werden.
Die Europäische Union ist bereit, dem westafrikanischen Mali mit Militärausbildern zur Seite zu stehen. Die EU-Außenminister stellen jedoch Bedingungen. Die Regierung müsse so rasch wie möglich wieder demokratische Verhältnisse herstellen, heißt es in einer Erklärung. Mali ist seit Monaten gespalten. Der Norden des Landes wird von Islamisten kontrolliert. Die Militärausbilder sollen die Streitkräfte dabei unterstützen, dort wieder die Oberhand zu gewinnen. Die EU-Außenminister wollen im Dezember abschließend über die Entsendung entscheiden. Deutschland knüpft seine Beteiligung jedoch an eine klare Abgrenzung der EU-Mission zum geplanten Kampfeinsatz der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS.
Im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo ist es erneut zu heftigen Kämpfen gekommen. Regierungstruppen gingen in der Nähe der wichtigen Großstadt Goma gegen aufständische Rebellen des Volksstamms der Tutsi vor. Inzwischen sind Zehntausende Menschen auf der Flucht, es droht eine Hungersnot. Die Kämpfe stehen im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen den Stämmen der Hutu und der Tutsi. Auch das Nachbarland Ruanda droht, in den Konflikt hineingezogen zu werden. Der Kongo verdächtigt es, die Rebellen zu unterstützen.
In Deutschland liegt der Aufbau eines zentralen Waffenregisters nach Angaben von Bundesinnenminister Friedrich im Zeitplan. Ab Anfang nächsten Jahres könne die Polizei auf Anhieb feststellen, wem welche Waffe gehört. Bislang sind Schusswaffen bei mehreren hundert lokalen Behörden registriert, die sich nicht untereinander abstimmen. Mit dem zentralen Register wird eine EU-Richtlinie umgesetzt, die dafür noch 2 Jahre Zeit lässt.
Wie viele legale Schusswaffen besitzen die Deutschen eigentlich? 5 Millionen oder 10 Millionen? Niemand weiß das, denn bisher sind die Daten bei 551 lokalen Behörden gespeichert, unvernetzt. Deshalb will Innenminister Friedrich mit einem nationalen Waffenregister dafür sorgen, dass künftig jede legale Waffe erfasst wird, inklusive Lebenslauf.
Das Ziel ist also, beim Auffinden einer Waffe diese Waffe eindeutig zuordnen zu können, innerhalb kürzester Zeit. Und ihre Registrierung, auch ihren Weg, ihren Lebenszyklus transparent zu machen.
Die wichtigste Mordwaffe der NSU-Terrorzelle, ein Beispiel für den praktischen Nutzen des Waffenregisters.
Die Mordwaffe im Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Untergrund war ja eine Cesca 83-765 Browning. Und wir haben 551 Waffenbehörden natürlich anschreiben müssen und haben erst nach 3 bis 4 Monaten tatsächlich die Auskunft bekommen. Heute geht das auf Knopfdruck rund um die Uhr.
Es waren Amokläufe wie hier 2009 in Winnenden, die dazu führten, dass das nationale Waffenregister schneller als eigentlich geplant auf den Weg gebracht wurde. Doch verhindern lassen sich Gewaltexzesse damit nicht. Deshalb fordern die Grünen schärfere Gesetze.
Den nächsten Amoklauf verhindert man nur, wenn man die legale Möglichkeit, eine derartige, wirklich gefährliche, großkalibrige Waffe zu Hause zu haben, wegnimmt.
Experten warnen ohnehin vor überzogenen Erwartungen, denn illegale Waffen werden im nationalen Waffenregister naturgemäß nicht erfasst.
Ein halbes Jahr nach der Wahlniederlage des französischen Präsidenten Sarkozy ist in seiner konservativen Partei UMP der Machtkampf offen ausgebrochen. Bei der Urwahl eines neuen Parteivorsitzenden gab es gestern offenbar Unregelmäßigkeiten. Beide Kandidaten erklärten sich zum Sieger und warfen dem anderen Betrug vor. Sowohl der frühere Regierungschef Fillon als auch Generalsekretär Copé. Ein offizielles Ergebnis wurde noch nicht bekannt gegeben.
3 Ländergipfel in Neapel. Bundespräsident Gauck hat sich gemeinsam mit seinen Kollegen aus Polen und Italien, Komorowski und Napolitano, an die Europäer gewandt. Bei ihrem Treffen formulierten die drei Präsidenten eine Botschaft, die sie als Ermutigung in der Krise verstanden wissen wollen. Europa müsse sich auf seine Kreativität und politische Kultur besinnen, so der Appell. Zudem gelte es, Nationalismus und Engstirnigkeit mit solidarischem Handeln zu überwinden.
US-Präsident Obama besucht zwei Wochen nach seiner Wiederwahl Südostasien. In Myanmar sprach er sowohl mit Präsident Thein Sein als auch mit der Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi. Sie hatte jahrelang unter Hausarrest gestanden und wurde wie Obama mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Myanmars früheres Militärregime war international isoliert. Obama lobte die neue Regierung für ihre Reformansätze, forderte aber zugleich weitere Schritte.
Myanmar im Obama-Fieber. Mit ihm verbinden die Menschen die Hoffnung, dass der politische Wandel im Land anhält. Obama ist der erste US-Präsident, der das lange abgeschottete Myanmar besucht. Besonders herzlich sein Treffen mit Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi. Obama ist ihr mächtigster Verbündeter im Kampf für mehr Demokratie. Der schwierigste Moment eines jeden Übergangs ist, wenn wir denken, der Erfolg ist in Sicht. Wir müssen aufpassen, uns nicht durch den Anschein des Erfolgs täuschen zu lassen. An der Universität von Rangoon, Geburtsstätte der Unabhängigkeitsbewegung in Myanmar, beschwört Obama die Macht des Neuanfangs. Sanktionen wurden gelockert. Jetzt wollen wir die Wirtschaft des Landes aufbauen, um Chancen für die Menschen zu ermöglichen und die Weltwirtschaft anzukurbeln. Kritik am Besuch Obamas gibt es von Menschenrechtlern. Die Regierung aus ehemaligen Generälen werde zu schnell für ihren Kurs belohnt. Noch immer soll es hunderte politische Gefangene geben. Und im Westen des Landes kommt es immer wieder zu blutigen Zusammenstößen zwischen Buddhisten und der muslimischen Minderheit. Im Gespräch mit Präsident Thein Sein drängt Obama zu weiteren Reformen. Myanmar stehe erst am Anfang eines langen Weges.
US-Präsident Obama sieht eine historische Chance, die ehemalige Militärdiktatur bei ihrem Reformprozess zu unterstützen. Doch sein Besuch heute ist auch ein Balanceakt. Noch immer gibt es massive Menschenrechtsverletzungen. Der Wandel in Myanmar ist zerbrechlich und nicht unumkehrbar.
Zum Auftakt der offiziellen Friedensgespräche mit der kolumbianischen Regierung hat der Chefunterhändler der FARC-Rebellen, Marquez, eine einseitige Waffenruhe angekündigt. Von morgen an würden die Rebellen zwei Monate lang alle militärischen Aktionen einstellen. Die kolumbianische Regierung und die linksgerichtete FARC verhandeln in der kubanischen Hauptstadt Havanna, um den seit Jahrzehnten andauernden Konflikt in Kolumbien zu beenden. Mehr als 200.000 Menschen kamen ums Leben. Bislang waren alle Versuche der Konfliktparteien gescheitert, Frieden zu schließen. Die Weltbank hat vor dramatischen Folgen durch den Klimawandel gewarnt. Sollte die Erderwärmung weiterhin ungebremst voranschreiten, müsse mit überschwemmten Küstenstädten, unerwarteten Hitzewellen und dem Aussterben vieler Arten gerechnet werden. Forscher sprechen in dem aktuellen Klimabericht der Weltbank von einer globalen Erwärmung um bis zu 4,1 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Die Weltbank fordert die Regierungen auf, alternative Energietechniken zu fördern, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken.
Nach 4 Monaten im Weltraum sind 3 Crewmitglieder der internationalen Raumstation ISS sicher auf die Erde zurückgekehrt. Ihre Soyuz-Kapsel wurde in der Nacht von der ISS abgekoppelt und landete bei Tagesanbruch in der verschneiten Steppe von Kasachstan. US-Astronautin Williams stellte mit ihrem Aufenthalt einen Rekord auf. Bisher war keine andere Frau über einen so langen Zeitraum, nämlich 127 Tage im All, wie sie.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 20. November.
Eine Hochdruckzone, die von Mitteleuropa bis nach Russland reicht, beschert uns eine ruhige Herbstmischung aus Nebel oder Hochnebel und regionalem Sonnenschein. Am Mittwoch macht sich von Westen ein Atlantiktief mit Wolken und etwas Regen bemerkbar. Heute Nacht gibt's vielerorts Nebel- oder Hochnebelfelder. Vor allem im Nordwesten zeigen sich auch öfter mal die Sterne. Dort sowie im höheren Bergland und am Alpenrand scheint die Sonne morgen am häufigsten. Ansonsten verbreitet trübe, gebietsweise lässt sich aber auch die Sonne blicken. Der Wind weht überwiegend schwach im Norden und Nordwesten zum Teil mäßig, an der Nordsee zeitweise frisch aus Süd bis Südost. An der nordfriesischen Küste heute Nacht 6, am Alpenrand -3 Grad. Morgen im Dauernebel örtlich nur 1 Grad, im äußersten Westen stellenweise bis 13 Grad. Im Laufe des Mittwochs ziehen in der Westhälfte Wolken mit etwas Regen auf, sonst gibt es teils Nebel oder Hochnebel, teils Sonnenschein. Bis Freitag ändert sich an dem meist ruhigen Herbstwetter wenig.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karin Mioska mit den Tagesthemen. Sie informiert sie über die Diskussion, ob deutsche Patriot-Raketen an der türkisch-syrischen Grenze stationiert werden sollen und über Vorschläge, wie man Falschfahrer auf Autobahnen stoppen könnte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.